Also diese Erkenntnis, nicht die Lehrer bringen mir das Spannendste bei, sondern ich selber. Wie unglaublich wichtig einfach Netzwerken und Menschen sind. So. Ich will die eben reinholen auch in dieses verrückte Umfeld hier in Berlin mit so vielen Möglichkeiten und diese Inspiration bieten.
Hallo, willkommen zu einer neuen Folge unseres Founder Story Podcast hier aus unserem Google Office in Berlin. Unser heutiger Gast ist Serial Entrepreneur, Softwareentwickler und Business Angel mit einer Mission, die digitalen Pioniere von morgen zu schaffen. Dafür setzt er seine ganze Energie ein als jüngster Kanzler Deutschlands an der Code University, eine private, staatlich anerkannte Hochschule in Berlin. Herzlich willkommen, Tom Bachem. Wir freuen uns heute sehr, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Ja.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Tom. Du hast uns heute den Gegenstand mitgebracht, den du mit deiner Gründungshistorie verbindest. Was ist der Gegenstand und was hat der zu bedeuten?
Also der ist sehr speziell. Und ich habe überlegt, ist das jetzt irgendwie witzig genug? Weil witzig ist es eigentlich nicht. Es ist sehr bürokratisch. Es ist nämlich der Antrag auf Konzeptprüfung, den wir damals 2016 eingereicht haben, um die Hochschule, die ich gegründet habe, die Code University, staatlich anerkannt zu bekommen. Und das ist also ein dickes Paket an Seiten, das ich und meine beiden Mitgründer damals in Eigenregie geschrieben haben. Dann folgte ein Prozess von knapp 12 Monaten und vielen Gremiensitzungen des Wissenschaftsrats und Beratung mit dem Land Berlin, bis wir dann eine staatlich anerkannte Hochschule waren. Und das war natürlich für mich als Gründer, der vorher Internet-Startups gemacht hat, auch nochmal was ganz anderes. Vor allem, wir mussten den 8-mal ausdrucken. Also es gibt 8 solcher Ordner oder das ist der 9. Den habe ich tatsächlich, deswegen ist er persönlich bei mir zu Hause, weil ich mir gedacht habe, den will ich auf jeden Fall nochmal lesen. Wir sind jetzt 7 Jahre alt, im 10. Jahr lese ich den nochmal und guck mal, was noch zutrifft.
Spannend. Wir werden später auch auf die Code University genauer eingehen. Du hast ja nicht nur eine Universität gegründet, sondern wir haben mal nachgezählt, du hast 8 Ehrenämter inne, du hast 4 Unternehmen gegründet, 2 Vereine, darunter der Deutsche Startup-Verein und dann eben jetzt die Universität. Was treibt dich an und hast du überhaupt noch Zeit, andere Dinge zu machen?
Ich glaube, Zeit haben Gründer immer zu wenig oder wir alle. Aber das ist natürlich immer eine Herausforderung. Allerdings muss ich sagen, dass ich dazugelernt habe in den letzten Jahren so, weil ich vor allem ja auch jetzt im 7. Jahr bin bei meiner aktuellen Gründung und vorher eigentlich immer so im 4., 5. Jahr das Unternehmen verlassen und verkauft habe. Und das ist natürlich eine ganz andere Rolle, wenn du auch Manager sein musst. Ne? Und da muss man mit der Zeit besser haushalten. Also es klappt ganz gut. Was mich treibt, ist eigentlich vor allem irgendwie das Netzwerken, die Menschen, ja, zusammen in dieser Szene, so muss man es ja immer noch nennen, auch wenn sie sehr groß geworden ist, die Startup-Szene, die finde ich einfach also eine unglaubliche, sympathische und auch offene Community. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, dort irgendwie mitzumischen und natürlich auch andere zu unterstützen. Und deswegen speziell die letzten beiden Gründungen sozusagen Verband und Hochschule.
Lass uns gern deine Reise besser verstehen. Du hast ziemlich früh begonnen, im Jahre von 2000 hast du dein erstes Unternehmen gegründet, Scaling Technologies, da warst du 13 oder 14 Jahre alt. Wie kam es dazu, dass du so früh gegründet hast?
Also fairerweise muss man sagen, das war damals noch nicht die GmbH, die es heute ist. Ja? Das ist dann später erfolgt, weil das ja auch gar nicht so einfach ist in Deutschland. Aber ich habe damals über ICQ,
guten Zeiten.
Genau, meine letztendlich wahrscheinlich in der Zeit mit prägendsten Freunde, zumindest Online-Freunde dann kennengelernt, mit denen ich zusammen mir das Softwareentwickeln beigebracht habe. Und ich habe eine große Online-Community dann selber irgendwann aufgesetzt und gehabt, eine Website mit einem Forum. Und dort haben wir uns irgendwie ständig ausgetauscht und haben gemeinsam gelernt und sind gewachsen. Und einer dieser Menschen, mit dem ich bis heute zusammenarbeite, den ich übrigens erst, ich glaube, also 3 Jahre, nachdem wir angefangen haben, wirklich von da an eigentlich jeden Tag zu chatten, erst getroffen habe, ist der Sebastian Melchior. Mit dem habe ich Scaling Technologies also Hosting- und Beratungsunternehmen gegründet. Ist ganz klein in dem Fall, ja, aber sehr fein. Und das haben wir wirklich sehr, sehr früh angefangen, weil wir gemerkt haben, irgendwie Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen und natürlich heutzutage vor allem die komplexen Cloud-Setups für andere zu betreuen. Das haben die Leute schon damals gebraucht.
Das heißt, deine Freunde haben dich inspiriert. Hattest du das denn auch in deiner Familie? Also kommst du aus einer Gründungsfamilie oder wie kann man sich das noch weiter vorstellen?
Also ich habe mich selber das schon häufig gefragt, ne? Denn tatsächlich ist mein Vater Wirtschaftsprüfer und meine Mutter Steuerberaterin. Einerseits also jetzt nicht wirklich gründungsaffin, ne? Das sind ja beides jetzt eher sehr solide Jobs. Gleichzeitig sind meine Eltern aber längst nicht so konservativ, wie man denken könnte. Und irgendwas werden sie mir schon mitgegeben haben. Meine Theorie ist, dass meine Eltern mir ein so stabiles Umfeld in der Kindheit geboten haben, denn beide sind extrem strukturiert und zuverlässig und ja, dass ich sozusagen nie das Bedürfnis nach irgendwie Sicherheit hatte, sondern eher selber irgendwie die Möglichkeit hatte, irgendwie kreativer und riskantere Sachen zu machen. Und deswegen familiär ist es nicht geprägt. Aber ich glaube wirklich, dieser Moment, wo ich mir selber das Programmieren angefangen habe beizubringen, so das war eben mit 13 knapp, der hat das, was man heute häufig als Growth Mindset irgendwie beschreibt, glaube ich, bei mir, ja, entwickelt. Also diese Erkenntnis, nicht die Lehrer bringen mir das Spannendste bei, sondern ich selber.
Interessant. Du hast angesprochen, Lehrer waren dann nicht diejenigen, die dich inspiriert haben. Hattest du sonst noch Mentoren oder Vorbilder, die dich auf diesem Weg als doch sehr jungen Gründer begleitet haben?
Ja, ich hoffe, das hat fast jeder gehabt. Aber tatsächlich war es vor allem eine Person bei mir. Und zwar habe ich dann in meiner Jugend eben schon, also neben diesem Server-Hosting, auch viel Websites entwickelt, so als Freelancer, ja, top Taschengeld aufgebessert. Die Kunden haben sich gefreut, dass eine Website nur 400 Euro kostet oder so. Und hatte dadurch zwar auch schon, war also selbstständig, hatte die Kundenbeziehung und so weiter, aber das ist natürlich nochmal ein weiter Schritt dann zu einer Startup-Gründung, also was Produktbasiertes und Skalierbares. Und derjenige, der mich in diesen Bereich gebracht hat, ist der Ibrahim Efsan, mit dem habe ich meine ersten beiden Startups gegründet. Und der war genau 10 Jahre älter als wir uns kennengelernt haben. Da war ich nämlich 19 und er 29. Und dann haben wir ein sehr gutes Gespann gebildet also mir sozusagen als Techie und irgendwie eher analytisch Denkenden. Und er war halt ein wahnsinnig toller und inspirierender, oder ist es auch immer noch, Netzwerker.
Und jetzt vielleicht auch nochmal, ich meine, mit 14 Jahren ist ja eigentlich, also da wollen die Eltern ja eigentlich, dass der volle Fokus auf der Schule ist. Haben dich deine Eltern dann dabei unterstützt? Fanden die das cool, dass du schon so früh gründest?
Ja, ich habe das große Glück, dass mir das in der Schule großteils zugeflogen ist. Also Fleiß war es nicht. ich war auch Schülersprecher. Das hat mich, glaube ich, auch nochmal geprägt in die Nicht-Techie-Richtung sozusagen. Also habe irgendwie 3-4 Jahre lang da viel gemacht. Auch schon da, weil ich halt Spaß hatte, irgendwie die Veranstaltungen, die Partys zu organisieren, mit meinen Freunden zusammen was zu machen. Da sind wir auch schon wieder bei diesem Thema Community. Ja, deswegen, das ging und das fand ich schon super. Ja. Also da wurde ich echt immer supported. Also wusste auf jeden Fall immer, dass das, also sozusagen kein Rat und Tat, aber ich wusste, dass sie es gut finden.
Ja, das ist schön. Und dann ging es ja weiter für dich. Das heißt, du hast dann nach Scaling Technologies Sevenload in 2005 gegründet in Köln. Neben deinem BWL-Studium, während andere eigentlich vielleicht erstmal die Zeit verbringen mit Party und Studentenleben genießen, hast du wieder gegründet. Wie kam es dazu und ja, worum ging es auch bei Sevenload?
Das war eigentlich die erste echte Gründung, ja, oder Startup-Gründung. So. Und das war eben zusammen mit dem Ibrahim Efsan, von dem ich gerade sprach. Und den hatte ich tatsächlich kennengelernt, weil ich ja immer wieder halt eben Kundenbeziehungen gepflegt habe, um irgendwie Websites zu entwickeln über, ich glaube, damals schülerjobs.de. Und dann haben wir 1-2 Projekte umgesetzt, wo er sozusagen die Kunden hatte. Und dann haben wir uns irgendwann gefragt, wollen wir nicht auch selber mal was machen? So was wir gut finden, sozusagen nicht für einen Kunden. Und das war damals im ersten Moment eine Bilderplattform, also so Flickr kam damals raus, war sehr inspirierend, weil die haben auch technologisch echt neue Maßstäbe gesetzt. Und dann kam aber sehr schnell auch der Move hin zu Video und das war die Zeit, wo alle plötzlich Digitalkameras noch nicht im Smartphone, sondern so hatten und halt nicht nur Bilder, sondern auch Videos aufgenommen haben. Und dann haben wir eine Plattform, die so eine Mischung aus Flickr und YouTube war, gebaut. Und ich habe zwar in meinem Studium tatsächlich deutlich weniger Party gemacht, glaube ich. Ich habe das später nachgeholt, begleitend zu anderen Gründungen. Aber dennoch irgendwie habe ich, glaube ich, auch immer ganz gut, ganz gut mit meinen Freunden Zeit verbringen können. Allerdings im Studium war ich nicht ganz so viel anwesend. Aber auch da hat es am Schluss wieder geklappt. Ich habe meinen Abschluss mitgenommen. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal irgendwo meinen Abschluss brauche. Aber wenn man Kanzler einer Hochschule werden will, dann ist es doch sehr gut, wenn man selber einen Abschluss hat.
Da hat es sich gelohnt.
Ja, definitiv.
Da noch nicht.
Und vor allem nach 4 Jahren Sevenload hast du dies an Burda verkauft. Man muss sich auch vergegenwärtigen, was das wirklich für eine Zeit war. 2005. Die VC-Szene war gar nicht so ausgeprägt. Du hast trotzdem einen Exit an Burda geschafft und wenige Monate später eigentlich FlipLife gegründet. Hast du keine Pause gebraucht oder warum hat es dich wieder in den Fingern gejuckt?
Wahrscheinlich, weil ich so jung war und so energiert. Nee, also erstmal muss ich dazu sagen, der Verkauf von Burda war gut, hat mich aber nicht reich gemacht. Mhm. Ja, das ist ganz oft so gewesen damals und ist, glaube ich, auch noch häufiger, als man denkt heute. Ja, weil ich meine, wir hatten auch wahnsinnig viel Venture Capital eingesammelt, also über, ich glaube, 26 Millionen Euro. Die müssen erstmal zurückgezahlt werden. Und gleichzeitig war das eine Zeit, wo einfach die Amerikaner halt ganz stark ihre Position verfestigt haben. Gerade immer, wenn es um Communities ging und um so werbefinanzierte Geschäftsmodelle. Ich meine, Google hat YouTube gekauft und das war ein taffer Konkurrent. Ja, der Kaufpreis war deutlich niedriger als das, was, glaube ich, die Jahre danach noch sozusagen reingesteckt wurde von Google. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, weil es eben zeigen soll, dass auch nicht immer alles so glänzt, wie es in der Presse steht und dass es auch nicht irgendwas damit zu tun haben muss, was man danach macht. Ich wollte schon immer, also ich hatte ja sehr viel Spaß an Produktentwicklung und an der Technik und ich wollte schon immer ein Spiel entwickeln, denn Spiele waren eigentlich so eine hohe Kunst, wo Technik und Grafik und halt auch Story und so zusammenfließt. Wir hatten diese Idee schon, also auch wieder der Ibo und ich hatten diese Idee schon während Sevenload und dann haben wir direkt weitergemacht, ja.
Vielleicht nochmal eine Frage zum Exit. Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt zurückblickst?
Ich würde nicht nochmal in die Spieleindustrie gehen, denn da sind wir bei der zweiten Gründung. Die Spieleindustrie ist tatsächlich auch sehr speziell und sehr, sehr tough. Also man nennt es auch oft Hit-Driven Business, also dass es dort einfach ein erhebliches Risiko gibt. Und wir hatten gehofft, dass es anders ist als es war sozusagen, weil unser Ansatz war, also mit der Erfahrung aus dem Webbereich, diesem sehr analytischen Vorgehen und Testen und stetige Veränderungen und Updates und so, dass man damit dieses Hit-Driven Business verändern kann. Aber das hat auch nur semi-gut geklappt. Mhm. Wir haben die Firma trotzdem wieder verkauft.
Ja.
Ne? Also das ist ja wichtig, weil einerseits willst du, dass das Projekt weiterlebt, du willst vor allem, dass es den Mitarbeitern weiter gut geht. Auch da habe ich kein Geld verdient. Mhm. Das war dann eine sogenannte Talent Acquisition, weil was uns gelungen war, ist, wir haben wirklich ein super Team gehabt aus Entwicklern und Designern, das eben sehr interessant war für den Käufer. Mhm. Genau, das war FlipLife.
Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich aus deinen Exits noch gar nicht so viel finanziell gewonnen?
Genau, ich habe ja immer ein Gehalt bekommen. Ja. Ne? Das ist ja immerhin, das ist ja ganz, ganz toll an dieser VC-Industrie letztendlich, dass du als junger Mensch, der irgendwie fleißig sein will und gute Ideen hat, also Millionenfinanzierungen bekommen kannst, risikofrei, muss man ja auch immer dazu sagen. Mhm. Aber und du halt selber ein Gehalt beziehen kannst. Aber dennoch, ja, also Vermögen konnte ich damit noch nicht aufbauen. Ne? Und das ist auch so ein Mythos, ja. Ganz viele Leute haben immer gedacht, so, ich hätte aber Millionen gemacht. Und das war manchmal ganz unangenehm, dass dann damals irgendwie so, nee, eigentlich nicht. Vor allem, wenn die dich schon so, also ich habe dann so gemerkt, wie ich dann so anders behandelt wurde. Ui. Ja, ja. Aber lange Zeit her.
Aber dennoch reich an Erfahrung sicherlich. Diese Schritte allein so zu wagen in der Zeit ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und da hat deine Reise nicht gestoppt. Da ging es erst richtig los. Du hast dann wenig später lebenslauf.com ins Leben gerufen. Noch während der Zeit, als du bei FlipLife warst. Wie kam es dazu, dass du zwei Sachen so parallel gemacht hast?
Ja, das ist jetzt interessant, denn einerseits hatte ich, also was ich all die Jahre gemacht habe und auch gelernt habe, gerade über meinen Mitgründer damals, meinen Mentor letztendlich, ist, wie unglaublich wichtig einfach Netzwerken und Menschen sind. So. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass ich vielleicht nicht zu sehr in die Nerd-Ecke nur abgedriftet bin, sondern diese beiden Welten immer verbunden habe. Weil er war ein wahnsinnig guter Netzwerker und in allen Bereichen. Wir haben dadurch oft also spannende Investoren gefunden, keine Ahnung, den Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen bei unserer Büroeröffnung gehabt, so, wo wir gerade 10 Mitarbeiter waren und solche Sachen. Und wir waren auch immer viel auf Konferenzen und damals war die Szene ja noch kleiner. Und dann hat man sich da immer wieder getroffen und ich habe dann irgendwann wahrgenommen, dass sich viele irgendwie, naja, daran gestört haben, dass die Politik doch ein sehr eingeschränktes Verständnis von der Startup-Szene hatte. Und habe dann irgendwann mir gedacht, ja, es gibt doch diesen blöden Spruch, ja, Unternehmer, die jammern nicht, die machen. Und vielleicht muss man da mal irgendwie was machen. Und gleichzeitig, das habe ich eben nicht erzählt, habe ich während meines Studiums tatsächlich das erste Mal die Idee für diese Hochschulgründung gehabt und habe mir gedacht, ich glaube, so einen Verband aufzubauen, auch die Politik besser zu verstehen, das könnte später hilfreich sein, wenn du diese Hochschule wirklich gründen willst. Also das war so ein Mitimpuls und deswegen habe ich dann den Startup-Verband initiiert und wirklich mehrere Jahre lang ehrenamtlich aufgebaut. Das war die Netzwerkseite. Und dann habe ich andererseits aus einem privaten Hobbyprojekt Lebenslauf.com entwickelt. Das ist wirklich so entstanden. Da hat die Schwester meiner damaligen Freundin mich gefragt, ob ich ihr bei ihrem Lebenslauf helfen kann, weil, keine Ahnung, Datei zu groß, was auch immer. Und ich war wie immer super busy und habe mal schnell gegoogelt und dachte mir, ich schieße hier irgendwie so einen Link rüber. Und dann habe ich gesehen, da ist ja nur so total spammy SEO-optimierte Tippseiten. Ja, und dann hat das irgendwas in mir getriggert. Und ich habe dann so ein auch wieder sehr, sehr sozusagen technikfokussiert, so ein What You See is What You Get Editor gebaut. Das sah letztendlich wie Word aus eher, aber halt strukturierter mit schönen Vorlagen. Und das habe ich über die Jahre dann entwickelt. Und das wurde dann so erfolgreich, dass da irgendwann wahrscheinlich, keine Ahnung, mindestens 10-20% aller CVs und Anschreiben in Deutschland darüber erstellt wurden. Und dann habe ich es an Xing verkauft. Mhm. Da, das war ja gebootstrapped, keine Investoren, keine Mitarbeiter, nur ich. Da bin ich dann vermögend geworden.
Finally.
Ja, genau. Also nicht immer ist Venture Capital der Weg. Ja.
Aber auch spannend. Ich meine, wir reden von der Zeit von 2011, glaube ich, also ziemlich früh noch dabei. Ich habe, glaube ich, auch meinen allerersten Lebenslauf mithilfe deines Tools gebaut. Es war aber dennoch profitabel, soweit ich es mitgekriegt habe. Warum hast du es trotzdem an Xing verkauft?
Das war eine ganz schwere Entscheidung, denn ich habe tatsächlich, ich glaube, jetzt sind genügend Jahre vergangen, da kann man es sagen, mit Xing so einen Deal gehabt, der sehr variabel war. Also das heißt, der tatsächliche sozusagen Kaufpreis, der hat sich erst in den folgenden 2 Jahren gezeigt. Und das Prinzip war, ich habe damals die PDF-Dateien, die du dann runterladen kannst, halt für ein paar Euro verkauft. Und mit Xing haben wir gesagt, wir machen das Ganze kostenlos. Und du kriegst halt für jede Xing-Registrierung. Das hat ja sehr viel Sinn gemacht, denn Xing hat gesagt, wir haben das Problem, die Leute müssen ewig viel Zeit investieren, um ihr Profil vorzufüllen. Mhm. Und wenn sie die schon alle in deinem Lebenslauf haben, dann können wir die Daten irgendwie übertragen. Und das habe ich dann gebaut, dass das automatisiert überführt wird. Und deswegen war das super schwer für mich, diese Entscheidung zu treffen. Und Xing wollte aber, ich habe immer gesagt, können wir das nicht mal antesten, wie gut es funktioniert? Das wollten sie irgendwie nicht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, scheiß drauf. Ich Freitagabend habe ich das umgebaut und habe statt dem sozusagen PayPal-Zahlen fürs PDF, habe ich so eine Xing-Registrierung eingebaut, habe gesagt, du kriegst den Lebenslauf kostenlos, musst dich aber bei Xing registrieren. Ja, nice. Habe das gar nicht integriert, das war nur Fake. Ja. Habe dann aber gesagt sozusagen, oh, es ist ein Fehler bei der Registrierung aufgetreten, naja, hier ist dein Lebenslauf. Und das habe ich für 2 Tage gemacht, an einem Wochenende, weil ich mir dachte, vielleicht guckt da keiner drauf. Und das war so phänomenal. Also es haben dann statt irgendwie 18% haben plötzlich irgendwie 91% sich bei Xing, das gemacht. Und dadurch wusste ich, okay, der Deal wird sehr gut laufen und das ist er dann auch.
Super cool. Und du hast auch vorher erzählt, die anderen Projekte oder Unternehmen hast du mit Ibo, war das, glaube ich, gegründet. Hast du dann Lebenslauf.com alleine oder auch wieder zu zweit? Oder
nee, das habe ich wirklich komplett alleine. Also das ist, glaube ich, wirklich ganz interessant an meiner Geschichte, dass ich 2-mal Venture Capital-basierte Startups gemacht habe. Also da will ich mich gar nicht gegen aussprechen, aber man muss sich halt bewusst darüber sein, dass das schon auch für den individuellen Gründer oder die Gründerin ist das immer so go big or go home. Ja, also es ist sozusagen in gewisser Weise ist es schon auch eine Lotterie und deswegen investieren VCs ja in viele Unternehmen, weil nur manche fliegen. Und wenn du so, ich habe ja das Glück, dass ich sehr, sehr jung angefangen habe, aber irgendwann musst du dir ja die Frage stellen, okay, vielleicht sollte ich jetzt nicht nochmal den Roulette-Tisch drehen. Ja. Nein, und deswegen, ja, bei mir war das dann nochmal die Gründung, was ich natürlich konnte, weil ich halt Entwickler und Designer bin.
Ja. Lass uns vorspringen zu dem Jahr 2014. Erklär uns, wie passt das Puzzleteil Bundesverband Deutsche Startups in das gesamte Bild mit rein? Ich meine, du warst damals 28 und hast den Verein gegründet. Was waren so die Motivgründe dahinter?
Ja, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Also einerseits dachte ich mir, es würde sicherlich helfen, so das Netzwerk zu verbreitern, auch gerade politisch für meine spätere Hochschulgründung, die ich schon angefangen hatte, immer mal wieder so irgendwie Leuten von zu erzählen, dass das eigentlich mein Traum ist. Und andererseits habe ich das große Glück gehabt, dass sich da ein gutes Gespann gefunden hat, insbesondere aus dem Florian Nöll, der also die ersten 7 Jahre den Vorsitz gemacht hat, auch hauptamtlich des Verbands, der nämlich die politische Welt verstanden hat und ich, der sozusagen ganz viele Unternehmen und Leute aus der Szene kannte. Und so haben wir uns halt zusammengetan. Ich habe irgendwie in, ich weiß nicht, einer Woche die ersten 120 Mitglieder irgendwie überredet, dazu zu kommen. Damals haben mich alle also wirklich sehr belächelt. Ja, viele haben gesagt, so, also Startups und Verband, das passt vorne und hinten nicht. War wirklich auch viel abwegiger damals, als man das heute vielleicht noch denken würde, weil die Szene noch kleiner war. Und viele haben auch gesagt, ach, ist ja cool, dass du das machst. So, ich gründe, also wortwörtlich, hat mir mal jemand gesagt, gründe doch lieber die nächste Billion-Dollar-Company. Aber na gut, wenn du das willst, dann mach das halt so. Und und das hat mir aber echt viel Freude bereitet. Und es war ganz verrückt, denn irgendwie ein halbes Jahr nach der Verbandsgründung saß ich im Flieger irgendwie mit Philipp Rösler, dem damaligen Wirtschaftsminister, und wir haben Silicon Valley-Touren gemacht und ich hatte irgendwann die Handynummer von Ministern und so. Und das ist also wirklich total surreal für mich war. Und mir, glaube ich, auch echt nochmal viel beigebracht hat.
Und neben dem Startup-Verband bist du ja noch in anderen Ehrenämtern, unter anderem Startup-Teens. Das heißt, du willst auch wirklich jungen Leuten schon was mitgeben oder was ist es, was dich da noch motiviert?
Ja, letztendlich glaube ich einfach an das unglaubliche Potenzial junger Menschen. Habe ich ja selber sozusagen gelernt. Also wenn man, erstens ist es, lohnt es sich früh anzufangen, gerade bei sowas wie Gründungen, weil es eben hochriskant ist letztendlich und ja, je später im Leben man es macht, desto schwieriger wird es vereinbar. So, einerseits glaube ich daran und andererseits glaube ich eben, dass ich das große Glück hatte, in den richtigen Momenten in meinem Leben ja die richtigen Impulse oder Mentoren bekommen zu haben. Und diese Möglichkeit möchte ich auch anderen geben. Denn ich glaube, du hast das Wort eben auch mal benutzt, Inspiration ist oft das Allerwichtigste. Also ich glaube ganz fest daran, dass man sehr stark von den, man sagt manchmal 5 Leuten geprägt wird, ja, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und ich glaube, das stimmt total. Und dass zum Beispiel, also wie diese Startup-Welt funktioniert und dass das ja auch alles erlernbar ist und so weiter, das muss einem bewusst sein. So. Und das möchte ich einfach, da möchte ich möglichst früh ansetzen. Und natürlich passt sowas wie Startup-Teams zum Beispiel super zu dem, was wir dann als Hochschule machen.
Ja, man sieht definitiv die rote Linie, ja, in deiner Mission und Vision. Bevor wir gleich auch mehr zur Code University sprechen, lass uns auch ein bisschen besser die Person Tom Bachem, verstehen. Wie sieht so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Tja, den typischen Tag gibt es eigentlich gar nicht. Wobei doch, also wie ich am Anfang schon sagte, mittlerweile werden die Tage typischer, also krasser durchstrukturiert. Ich habe also in den letzten Jahren irgendwie mein Google-Kalender entdeckt als wirklich, wenn ich ihn richtig verwende, nochmal zusätzlichen Productivity-Boost. Mhm. Das heißt, ich pflege meinen Kalender so detailliert, dass ich nicht nur im Vorfeld, sondern auch zum Beispiel im Nachhinein es wie ein Logbuch verwende, wo ich auch jede To-Do, an der ich arbeite, immer eintrage. So, also wirklich in 15-Minuten-Intervallen. Und warum auch immer, hat mir das nochmal sehr geholfen. Und zwar glaube ich, weil ich nämlich einen starken Perfektionismusdrang habe. Und das führt dazu, dass ich diesen Kalender irgendwie, dass ich da eigentlich keine 15 Minuten am Tag unverstreicht haben möchte und deswegen wirklich nochmal irgendwie mich mehr pushen kann, gerade bei so Sachen, die vielleicht jetzt nicht meine größte Leidenschaft sind. Ja, also die E-Mail beantworten, hier die Buchhaltungsunterlagen machen. Und das heißt, ich einerseits stehe ich mittlerweile recht früh auf, meistens so gegen 6 oder 6.30 Uhr und gebe mir dann irgendwie maximal eine halbe Stunde eigentlich, um so irgendwie um den Tag zu starten, ein bisschen zu lesen. Ich lese tatsächlich sehr viele, also Nachrichtenseiten, aber auch sowas wie Hacker News oder so, also oder Startup Insider, versuche mich wirklich immer sehr, sehr rundum zu informieren. So, und dann trinke ich keinen Kaffee tatsächlich. Irgendwie wirkt der bei mir nicht so. Ich mag ihn, aber ich merke den Unterschied nicht. Okay. Und ich mache leider auch zu selten Sport. Ich versuche es gerade wieder, ja, mit High-Intensity-Training. Okay. Aber also da ist keine Routine, aber dann gehen meistens schon die ersten Calls los und ich versuche es mittlerweile so zu handhaben, dass ich irgendwie so maximal 3 Tage in der Woche am Campus bin, 2 Tage zu Hause und dann natürlich auch die Termine dementsprechend zu legen. Ich wohne in Berlin-Mitte, das heißt, wenn ich, je nachdem mit wem ich Lunchtermine oder so habe, sind die dann auch eher in der Gegend und unser Campus ist in Kreuzberg, jetzt in Zukunft bald in Neukölln, wir ziehen um. Und und dann oft abends eigentlich immer noch irgendwie ein Event oder ein Dinner oder so. Also wirklich ganz bunt gemischt, physische Termine, ja. Calls.
Wir haben es ja auch gerade schon mal erwähnt, da bleibt wahrscheinlich wenig Zeit für Hobbys, aber wenn man sich auch deinen Werdegang anschaut, mit 14 Jahren eigentlich angefangen, ist es ja irgendwie auch, das ist ja quasi schon so dein Leben, also das ist so integriert. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es denn Hobbys oder ist das dein Hobby, was du tust?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern so ist. Aber tatsächlich, also mein Hobby ist immer noch, das kann ich nicht so oft ausleben, Softwareentwicklung und Design und sowas. Also meistens diese Kombination. Das mache ich immer noch furchtbar gerne und halt leider tatsächlich sehr selten derzeit. Und sozusagen diese reinen Management-Sachen, wie irgendwie Projekte steuern oder wie ich gerade schon sagte, irgendwie ohne Ende E-Mails beantworten und so, dazu muss ich mich ein bisschen mehr pushen und das musste ich irgendwie lernen, da die Disziplin zu haben, um mit dieser Flut an Sachen nachzukommen. Aber ansonsten ist es schon so, dass es natürlich einen ganz großen Overlap gibt irgendwie. Also gerade, ich bin ja dann schon auch öfters unterwegs, das war in den Corona-Jahren ein bisschen weniger, aber jetzt ist wieder viel mehr, dass ich irgendwie auch wieder auf Veranstaltungen gehe, dass ich Podcast-Interview gebe und so. Und ich höre mich selber wahnsinnig gern reden.
Ist das so?
Nein, weiß ich nicht, aber ich habe Spaß einfach an Konversationen. Ja.
Hörst du dir deine Podcasts auch selber nochmal an?
Das mache ich also extrem selten,
okay, ja.
Nur wenn es echt wichtig war. Und ja. Wenn, dann mache ich es auf zweifachem Speed.
Ja. Und hörst du einen Podcast? Also gibt es Podcasts, wo du sagst,
nee, tatsächlich nicht, irgendwie nicht, weil ich... Ja. Weil ich mittlerweile, also ich habe letzten Sommer mein Auto verkauft, weil ich eben, also durch die Berliner Innenstadt fahren macht keinen Spaß. Ja. Und die öffentliche Verbindung zu unserem derzeitigen Campus ist leider echt unschön mit langer Busfahrt und so. Und deswegen habe ich das gemacht, weil ich gemerkt habe, dass Bolt und Uber und Freenow so günstig geworden sind, dass ich diese 2-3 Male in der Woche mich quasi wie vom Privatchauffeur fahren lasse und dann arbeite ich halt schon wieder. Das heißt, ich habe gar, also das ist, glaube ich, für viele Moment, so Autofahren, wo sie das machen oder Sport. Habe ich ja auch schon gesagt, mein Verhältnis dazu. Und deswegen komme ich eigentlich nie dazu.
Ja.
Und manchmal wünsche ich mir so, wenn ich sowas Interessantes sehe, dann denke ich mir, gibt es auch irgendwie so ein Transcript? Ich will da mal schnell durchgucken, aber gibt es selten. Ja.
Guter Punkt. Da sollten wir dran arbeiten.
Ich weiß gar nicht, wie das andere immer schaffen. Es ist ja immer noch ein so populäres Format.
Ja.
Und das ist ja super toll. Ich glaube, den ich am meisten gehört habe, ist der Huberman Lab.
Ah oh, ja, den höre ich immer zum Einschlafen.
Genau, ja, das stimmt, ne? Der hat auch eine tolle Stimme und so. Ja, und das sind ja immer so 1-2 Stunden und den finde ich wirklich fantastisch. Also da habe ich sehr viel gelernt.
Ja, aber wie du sagst, wenn man nicht gerade Auto fährt, Fahrrad fährt, Sport macht oder irgendeine Aktivität hat, wo man das nebenbei machen kann, ist es schwierig zu integrieren. Man muss ja auch irgendwie zuhören können.
Ich habe jetzt übrigens gehört, also die neueste sozusagen so Angeberfrage ist jetzt immer sozusagen, na und auf welchem Speed hörst du dann? So, ich habe jetzt eben zweimal gesagt, das war jetzt aber nur bei meinen.
Ich muss aber auch sagen, YouTube-Videos und Co. Höre ich auch auf Geschwindigkeit 2 und Podcast auf 1,7.
Ja. Und mittlerweile, also bei YouTube hast du ja dann direkt die Transkriptfunktion.
Ja.
Teilweise lese ich mir da einfach schnell was durch, wenn ich eine Information haben will, also...
Ja. Letztens musste ich tatsächlich einen Freund fragen, einen Podcast, den ich mit dem Frank Thelen aufgenommen hatte, der kam mir so langsam vor und ich rede eigentlich auch schnell, aber bei uns beiden dachte ich, der ist doch verlangsamt worden, oder? Weil ich mir so sicher war und dann hat er mir gesagt, der ist nicht zu langsam, du bist irgendwie zu schnell, ich weiß es auch nicht.
Wahrscheinlich schon so dran gewöhnt, auf Speed 2 zu hören, dass sich alles andere...
Ich hatte mal ein Buch über Speedreading früher, aber ich habe es nur zur Hälfte gelesen, so wie die meisten Bücher. Nein, und es ist auch wahnsinnig anstrengend. Ich meine, man will ja auch, gerade in solchen Situationen, will man ja auch ein bisschen genießen, ne? Also 2x1,7 ist schon heavy, so. 1,3 bis 1,5 ist noch, finde ich noch okay.
Ja. Lass uns ein bisschen weiter an deiner Historie schauen. Du hast eine Universität gegründet, eine staatlich anerkannte Universität, und die ist alles andere als den Gegenstand, den du hier auf dem Tisch hast, aus meiner Sicht, sondern sehr innovativ, sehr, sehr neu gedacht, eben nicht so bürokratisch und so getrieben nach dem alten Schulsystem, sondern du lebst dieses Thema Education in einem völlig anderen Maß. Kannst du uns ganz kurz sagen oder auch lange sagen, wie bist du dazu gekommen, eine Universität zu gründen?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist eine Hochschule. Das ist also ganz wichtig. Sozusagen die Unterscheidung, zumindest für.
Ja.
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich sprach eben schon mal an, dass ich den Impuls in meiner eigenen Studienzeit hatte. halb Studien, halb Gründungszeit. Und zwar, weil ich eben selber schon so viel mich natürlich mit Softwareentwicklung und so beschäftigt habe, habe ich erstmal in dem Bereich geschaut. So, und da fand ich aber halt den Gap sehr, sehr groß zwischen irgendwie dem, was in der Informatik gelehrt wird, was halt super theoriebezogen ist, und irgendwie dem, was ich im Alltag immer schon erfahren habe. Weil für mich war das ein sehr kreatives und interdisziplinäres Feld, und das war 2005 also überhaupt nicht zu finden. Und dann bin ich eben in Köln an eine Business School gegangen, und die war sehr klein und fein. Da waren 300 Studierende damals. Heute ist die auch viel größer, die Cologne Business School. Und das hat mir aber, glaube ich, irgendwie gezeigt, weil es gab auch einen Gründer, ja, der da noch zugegen war, dass man Hochschulen gründen kann und dass es halt nicht immer so riesige Paläste sind, ne? Also ich meine, so wenn du jetzt irgendwie an die ganz großen Privaten gehst, dann steht da ja irgendwie ein Stifter dahinter, 100, 200, 300 Millionen, riesiger Campus. Das wäre wahrscheinlich irgendwie einschüchternd gewesen. Aber bei der Cologne Business School habe ich gesehen, das geht ja irgendwie. Und habe mich gefragt, warum gibt es so viele Business Schools in Deutschland und keine Tech School? Und habe dann, ich meine, ich war ja viel zu jung, hatte keine Ahnung, wie man das macht, habe das dann all die Jahre irgendwie immer im Hinterkopf gehabt und mir gedacht, naja, das wird ja demnächst mal mindestens einer machen. Und dann hat sich halt gar nichts getan in diesen 12, 13 Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das mal probieren. Und ich hatte das große Glück, dann zwei Menschen kennenzulernen, die also mir geholfen haben, das auf Papier zu bringen und ein wahres Lernkonzept daraus zu entwickeln. Denn uns gelingt tatsächlich genau diese Balance aus staatlich anerkannt und dennoch sehr, sehr anders. Und keiner hat für möglich gehalten, dass das möglich ist. Deswegen habe ich auch Jahre und Jahre gesucht nach Mitgründern, die das für möglich halten. Dann habe ich irgendwann jemanden getroffen, der hat gesagt, ja, finde ich super. Das, klar kriegt man das anerkannt.
Und ich finde, was sich wieder durchzieht, ist ja, dass du einfach keine Angst vor Herausforderungen hattest. Ja. Also Startup-Verband, dann die Universität, das sind so Dinge, da haben sich andere wahrscheinlich dann wieder gefragt, so, was machst du da? Ne? Super cool. Und du hast gerade das Thema Gründer auch, also Mitgründer wieder angesprochen. Wo würdest du aus deiner Sicht sagen, macht es vielleicht, oder wo, den Vergleich zwischen Solo-Entrepreneur und Co-Founder zu haben, Vor- und Nachteile aus deiner Sicht, würdest du, wenn du wieder gründest, lieber alleine oder weiter im Team, vielleicht da auch so ein bisschen deine Erfahrung?
Ja, total. Also ich habe gemerkt, dass mir das total hilft, wenn ich Mitgründer habe, auch nochmal vielleicht diese potenziellen Ängste oder Sorgen zu überwinden und noch mutiger zu sein. Und es macht auch einfach viel mehr Spaß. Also alleine ist es halt auch echt einsam. So. Und auch wenn man viele Mitarbeiter hat, weil das sind dann halt Mitarbeiter. Und das heißt, ich glaube, da muss man sich selber auch fragen, was ist man für ein Typ? So. Und ihr seht ja sonst in meinem Lebenslauf immer, dass ich eben sehr viel Spaß daran habe, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz starker Treiber. Und die Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Also erstens, dass man sich Aufgaben teilen kann, dass man verschiedene Kompetenzen kombinieren kann, sollte man auch. Also meistens sind ja die Gründerteams sehr, sehr divers, zumindest in den Skillsets, ja, immer häufiger zum Glück auch in anderen Faktoren. Und man lernt auch, wie man sich da zusammenraufen muss. Das ist halt so ein bisschen wie Geschwister so. Und auch übrigens ein Grund, warum aber viele Gründungen auch dann doch, glaube ich, früh nicht erfolgreich
sind. Genau. Wie findet man denn gute Gründer und wie bist du mit Herausforderungen umgegangen? Also sicher gab es ja dann auch mal die eine oder andere Situation, oder?
Ja, genau. Also du hattest auch gerade nach den Nachteilen gefragt. Mhm. Und ich glaube, die Nachteile, das habe ich so über meine verschiedenen Gründungen gesehen, ist vor allem, dass es ganz schnell mal passieren kann, dass man dachte, der andere oder die andere kümmert sich und dass sich halt keine einzelne Person so voll verantwortlich für alles fühlt. Und das kann dann halt ab und an auch mal darin enden, dass man da irgendwie Bereiche im Unternehmen hat, die irgendwie echt nicht laufen, weil sich irgendwie jeder zur Hälfte drum gekümmert hat oder so. Also das ist eine Sache, die ich mir sehr stark geschworen habe, jetzt zum Beispiel bei der Hochschule, auch wenn wir drei sind irgendwie, dass ich halt sage, ich trage aber die Gesamtverantwortung. Mhm. So, weil sonst passiert sowas. Und nicht irgendwie zu, also weil früher hatte ich dann manchmal so Bereiche, wo ich gesagt habe, wie gut funktioniert eigentlich der Kundensupport oder so. Ich glaube, das läuft nicht so gut, aber naja, das ist ja der Bereich meines Mitgründers und dann nicht richtig nachgehakt und so. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man einfach nicht zu viel halt diese, also dass alle immer mitdenken sollten und sich gegenseitig auch irgendwie challengen sollten. Wie findet man die? Ich glaube, auch da ist es leichter, wenn man jung ist. Das ist auch eine Sache, die ich ganz oft jungen Menschen mitgebe. Wow, und jetzt habe ich gerade diesen Moment hier zu sitzen und von jungen Menschen zu sprechen, zu realisieren, dass ich ja vielleicht gar nicht mehr bin. Die Zeit ist auch echt verflogen. Ich spreche so viel vom Netzwerk. Ja. So, und das Wertvollste und Tollste sind dabei aber echte, tiefe Freundschaften und Beziehungen. So, und ich habe halt, du hast gesagt, mein Privatleben verschwimmt mit dem Beruflichen, ist total so. Ich habe ganz viele Freunde, die auch Unternehmer sind. Und dass diese Freundschaften und diese engen Verbindungen, die baust du vor allem auf, wenn du jung bist. Weil jetzt kriegen wir alle Kinder. So, jetzt ist das ganz schwer, die Zeit von denen zu kriegen. Und naja, jetzt hat sich ja auch schon so, jetzt sind die einen vielleicht schon irgendwie super erfolgreich, die anderen nicht. Wenn du dir früh irgendwie Kontakte aufbaust, wo alle noch sozusagen nah am Startfeld sind, dann kannst du da irgendwie ganz, ganz tolle Connections ausbauen. Und so, glaube ich, findet man die vor allem, indem man halt zusammen Zeit verbringt. Ich habe das zum Beispiel bei vielen Reisen, gemeinsamen Reisen getan oder irgendwie, Abendessen, Netzwerkevents.
Ja. Es ist, glaube ich, eine sehr schöne Überleitung und es trifft auch auf deine Universität zu. Es sind sehr viele gerade auf der Startlinie und gerade zu Beginn loszulaufen. Du hast ihnen mit deiner Hochschule eine Plattform gegeben, sich weiterzuentwickeln. Gib uns eine kurze Zusammenfassung, wie viele Studierende habt ihr aktuell, was strebt ihr an und was vielleicht auch eure Long-Term Vision mit der Code University?
Ja, gerne. Also erstmal muss man wissen, wir haben in den letzten 7 Jahren haben wir 3 Bachelorstudiengänge aufgebaut, also von Beginn an, launchen nächstes Jahr auch Masterstudiengänge und diese Bachelorstudiengänge sind Software Engineering, Interaktionsdesign und digitales Produktmanagement. Denn das spiegelt eigentlich ganz gut die Facetten wider, die du brauchst, um, digitale Produkte, das ist eben nicht nur Code, zu entwickeln. Also einerseits von der technischen Perspektive, von der psychologisch-visuellen Perspektive und von der Business-Perspektive, was letztendlich Produktmanager sind. Und die lernen bei uns, vereinfacht gesprochen, eigentlich wie in einem 3-jährigen Hackathon. Das heißt, immer getrieben von der eigenen Neugier, Curiosity-Driven Education, und immer anhand von Projekten, für die sie sich selber entscheiden. Das heißt, am Anfang eines Semesters kommen Studierende zusammen, pitchen sich ihre Ideen, ich möchte eine App für das entwickeln, ich möchte eine Drohne entwickeln, die das und das macht, und bauen dann Teams, immer interdisziplinär, und über das lernen sie, vereinfacht gesprochen. Und es sind heute 600 Studierende, die das bei uns tun, also hier in Berlin wirklich. Also muss sehr oft sagen, dass es eine physische Hochschule ist. Mhm. Und warum physisch? Weil wir daran glauben, einfach Community und Leute, gerade wenn sie jung sind, zusammenzubringen. Denn natürlich entwickeln wir insbesondere ein Mindset und nicht nur ein Skillset. Und ich will die eben reinholen auch in dieses verrückte Umfeld hier in Berlin mit so vielen Möglichkeiten und diese Inspiration bieten. Und das Interessante ist, dass die Hälfte knapp aus Deutschland ist, aber die andere Hälfte aus 80 anderen Ländern. Also echt super international. Das ist halt Berlin und auch rein englischsprachig bei uns. Und dann vielleicht noch eine Metrik, die auch sehr interessant ist, 12% unserer Studierenden gründen. Also es sind jetzt über 70 Unternehmen schon entstanden und die meisten von denen haben große Finanzierung bekommen, sind also echte Startups.
Investierst du da auch selbst oder darfst du das aus anderen Gründen dann nicht?
Das habe ich mich gefragt. Nein, ich investiere auch selber. Ja. Ich investiere immer relativ wenig. Ich bin leider, weil ich einen Verband und eine Hochschule gegründet habe, dann nach lebenssoft.com längst nicht so reich, wie viele denken. Aber tatsächlich verfolgen wir natürlich auch schon länger den Plan, irgendwie einen eigenen Fund irgendwie aufzubauen, um Frühphasen zu finanzieren. Mhm. Gerade heute super wichtig, wo es schwerer geworden ist, irgendwie Geld zu kriegen als junge Gründerin, junger Gründer. Und ich habe dann immer irgendwie investiert, weil ich einfach auch so dabei sein will und habe immer gesagt, wenn dieser Fund entsteht, dann übertragen wir das gerne. Aber das ist tatsächlich, du sprichst es an, also wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich denn eigentlich nochmal irgendwie potenziell in meinem Leben Geld verdienen, dann ist es sicherlich nicht über mein schmales Gehalt, sondern vielleicht über die Startups, die Studierende gründen und die eben denen zu helfen und die richtig zu begleiten.
Ja. Und du hast jetzt sehr oft natürlich junge Menschen angesprochen. Ist es dann für Menschen wie Paul und mich schon zu spät? Oder was ist der Altersdurchschnitt? Kann ich auch noch mal an der Code University studieren? Oder was ist deine Empfehlung?
Immer wenn ich junge Menschen sage, dann habe ich schon so Bedenken, ist das jetzt Altersdiskriminierung? natürlich kann man sich immer verändern. Ich habe ja auch gerade davon gesprochen, was ich alles noch lerne und so. Aber ich glaube, das ist eben in dieser Lebensphase und die ist für mich also irgendwie, 18 bis 30 im Kern, dass es dort am leichtesten ist aus vielen Gründen. Und unsere Studierenden sind tatsächlich im Schnitt älter, also aber nicht alt, sondern eher so 22, 23, aber ist ja für ein Bachelorstudium schon älter als üblich. Und zwar warum? Sehr interessant, 75% unserer Studierenden kommen erst zu uns, nachdem sie schon mal woanders studiert haben. Also einige sogar schon mit einem Abschluss, dann machen die einen zweiten Bachelor, weil wir halt noch keinen Master anbieten, aber die meisten halt als Wechsler, Abbrecher, Quereinsteiger. Und ich glaube, dass das ist so, denn gerade auch in Deutschland ist es ja, also wir sind ja immer noch die fast einzige Tech-School. Das heißt, Leute, die in dem Bereich interessiert sind, die kommen erstmal gar nicht auf die Idee zu suchen. Ja? In Deutschland denken wir über so Studienfächer wie so eine ersetzbare Commodity. So, ach, ich studiere BWL und dann muss ich mir noch die Stadt aussuchen. Und so denken die auch, ich will was mit dem Computer machen, dann Informatik. Ich glaube, viele informieren sich gar nicht. Wenn sie dann aber merken, wie frustrierend es sein kann, an einer extrem theorielastigen, großen, anonymen Uni zu studieren, dann suchen sie danach nochmal und finden uns.
Wenn wir so ein bisschen nach vorne schauen, du bist jetzt 8 Jahre fast mit der Code University dabei. Ein Exit wäre längst überfällig, aber kann man überhaupt eine Universität zu einem Exit bringen oder eine Hochschule? Oder hast du jetzt damit deine Passion gefunden und machst das bis dein Lebensende?
Klar kannst du eine Hochschule exiten, möchte ich aber nicht, wollte ich auch nie. Also, denn wenn du dir den Hochschulbereich, den privaten Hochschulsektor in Deutschland anguckst, dann hast du 2 Arten von Hochschulen. Du hast die, die Geld verdienen und du hast die, die versuchen, was irgendwie einen Leuchtturm zu bauen und Exzellenz zu kreieren. Und Geld verdienen lässt sich durchaus. Also da sind, also Private Equity ist sehr, sehr aktiv im Bildungssektor. Ja, da gibt es sehr viele Hochschulen, so ähnlich wie die, an der ich war. Ich nenne das manchmal so Convenience- oder Komfort-Hochschulen. Ja, da wird man besser betreut, da ist es irgendwie persönlicher, da ist es ein bisschen praxisnäher. Das ist nett und das ist gut und das ist ein gutes Angebot. Aber sozusagen da werden halt eigentlich nicht die irgendwie die Leuchttürme gebaut. So, und dann hast du aber die großen, irgendwie auch die meistens in den Rankings am weitesten oben sind, Hochschulen, und da steht fast immer entweder ein Stifter dahinter oder vielleicht sowas wie ein Verband oder eine lokale IHK, oder oft haben die in der Vergangenheit vor 20 Jahren irgendwie vom Staat Kredite über 100 Millionen bekommen. Das sind alles so Sachen, die gibt es leider heute nicht mehr. Habe ich alles abgecheckt. Nein, und ich habe gesagt, also wir werden sicherlich nicht die erste Hochschule sein, die also ganz viel Geld verdient und ein Leuchtturm ist. Das muss man sich einfach eingestehen, denn man kreiert als Hochschule eben oft mehr Wert sozusagen für alle Beteiligten im Ökosystem und im Umfeld, als man ihn selber dann capturen kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten vor allem etwas aufbauen, was sich selber tragen kann, sei das jetzt mit oder ohne der irgendwie festen Unterstützung von Finanziers, und was sich vor allem auf die Qualität konzentriert, weil wir eben diese Szene, dieses Ökosystem in Deutschland stärken wollen. Und das war nur möglich, weil uns über 50 Internetunternehmer unterstützt haben bis heute. Also wirklich so das Who is Who der Startup-Szene, der Gründer, die schon geexitet haben, die uns wirklich verschieden große Beträge gegeben haben, manchmal Millionen, um das überhaupt möglich zu machen, dass es uns noch gibt. Mhm. Ja? Und mittelfristig baue ich da an der Lösung, irgendwie wirklich doch nochmal gemeinsame Stiftung zu bauen. Ich glaube, bei uns wird es nicht ein Stifter. Mhm. Vielleicht ist das auch ein bisschen Oldschool, ja? Vielleicht sind wir auch im Jahr 2024 und in Berlin und in der Startup-Szene, die ja vom Netzwerken lebt, vielleicht muss ich mal eine Stiftung bauen, wo halt 20 Stifter sind.
Ich denke, wir haben viele Bereiche gesprochen. Ich denke, wir können über jedes einzelne Unternehmen, was du gegründet hast, mindestens einen Podcast füllen. Lass uns ein bisschen einen Ausblick machen. Wie geht's für dich weiter? Wirst du in die Politik gehen? Wirst du irgendwann Bildungsminister? Oder hast du irgendwie noch eine Idee im Kopf, die dich gerade rumtreibt, die du gerne umsetzen würdest?
Also ich gehe auf jeden Fall nicht in die Politik. ich habe sie ja besser kennengelernt. Ja. Na, ich glaube, also ich habe den allergrößten Respekt für fast alle Politiker, denn wenn man dann da auch nochmal tiefer drin ist, dann wird einem auch klar, wie viel, ja, wie riskant diese Karriere ist. Das ist ja so viel Glück. Ne? Du musst im richtigen Moment aus dem richtigen Bundesland in der richtigen Partei irgendwie sein, damit du dann irgendwie vielleicht mal wirklich einen Regierungsposten, Ministerposten oder ähnliches bekommen kannst. Und ganz oft enden Karrieren auch irgendwie mit einer blöden Pressestory, die eigentlich irgendwie gar nicht so schlimm war. Also das heißt, ich habe den größten Respekt gerade vor irgendwie Mitgliedern des Bundestags und so weiter, die sich dort engagieren. Ich glaube, die allermeisten tun das, also insbesondere, weil sie eben da auch was zurückgeben möchten, weil ihnen das irgendwie wichtig ist. Okay. Und für mich wäre das aber nichts. Mhm. Da kommst du einfach zu langsam voran. Ja. War schon schwer genug, von Internet-Startups in die Hochschulwelt zu wechseln, weil es auch schon eine gewisse andere Geschwindigkeit. ich möchte wirklich die Code University weiter irgendwie zusammen mit meinem Geschäftsführerkollegen, der letztes Jahr dazugekommen ist, weiter zum Erfolg führen. Ich möchte irgendwie sie noch größer, noch erfolgreicher machen. Ich sprach gerade darüber, dass ich dazu auch noch weiter irgendwie Unterstützung eintreiben muss und eben dieses Netzwerk noch enger spannen. Und ich habe tatsächlich gerade nichts anderes, was mich reizt. Ich glaube, dass, das ist jetzt nur meine These, dass also wenn, dann irgendwann, wenn ich sage, ich brauche noch was anderes, wahrscheinlich wirklich am interessantesten wäre, irgendwie mir die richtigen Studierenden zu schnappen oder bei denen mit aufzuspringen und nochmal so ein Startup richtig irgendwie groß zu machen. Aber das liegt in der Zukunft.
Ja. Und wenn du dir jetzt die Standorte anschaust, ich meine, du kommst selbst aus Köln, die Code University ist in Berlin. Siehst du auch weiter die Zukunft in Berlin oder wo wirst du mit der Code University vielleicht hin expandieren wollen? Was ist da dein Ausblick?
Ja, ist auch eine gute Frage. Wir wurden tatsächlich über die Jahre von eigentlich so allen großen Regionen und Städten mal angesprochen. Auch teilweise mit irgendwie Aussicht auf Fördergelder und so gelockt. Wir haben gesagt, also erstens baut man exzellente Hochschulen vor allem an einem Standort. Und zwar vor allem auch, weil, naja, ich möchte ja auch, dass die Studierenden sich damit identifizieren und das eben auch, also es ist ja ganz, ganz wichtig, dass sie auch sich als Alumni irgendwie verbunden fühlen. Und da bin ich ja davon überzeugt, das passiert vor allem dann, wenn du irgendwie am selben Ort warst und dieselben Menschen getroffen hast und so, auch wenn es vielleicht auseinander liegt. Und deswegen haben wir uns entschieden, das erstmal dort zu machen. Aber wir überlegen natürlich auch da immer wieder. Also ich glaube, es wird immer einen Kerncampus in Berlin geben und dann möchte ich aber Satelliten bauen. Am besten international, ja, also ganz naheliegend wäre das Silicon Valley. Also alleine, um jedem mal die Möglichkeit zu geben, dort mal ein Semester zu verbringen. So, aber auch andere Gegenden sind natürlich super spannend, sei es im asiatischen Raum oder hier in Europa finde ich sowas wie Lissabon spannend. Mhm. Ich hätte auch Tel Aviv super gefunden.
Ja, ja.
Mal gucken, ob das, wie lange das dauert, bis man darüber wieder nachdenken kann. Und dann ist es aber schon so, das kann ich zugeben, aber ist total offen, dass wir also wieder in Gesprächen mit, naja, anderen deutschen Städten sind, die mir was bedeuten.
Okay.
Mal gucken.
Die dir was bedeuten. Sehr, sehr cool. Bevor wir das Ganze abschließen, gibt es aus deiner Sicht noch Punkte, über die du heute noch sprechen wollen würdest oder haben wir alles abgedeckt?
Ich möchte vor allem immer jeden dazu ermutigen, irgendwie sich unsere Website anzuschauen, sich auch zu bewerben, wenn sie mehr lernen wollen. Und auch gerne auf mich zuzukommen, mir Fragen zu stellen. Also ich mache auch jede Woche 2, 3 irgendwie Telefonate mit potenziellen Studieninteressierten, um denen das irgendwie näher zu bringen. Wir sind wirklich eine sehr persönliche Hochschule. Wir sind ansprechbar und sich einfach irgendwie zu bewusst für eine Hochschule zu entscheiden. Es muss ja nicht unsere sein, aber sich zu überlegen, ist nicht nur das Studienfach, sondern es hat auch ganz viel eben mit den Menschen zu tun, die man trifft und mit der Umgebung und dem Mindset. Und fast jede private Hochschule, inklusive uns, bietet auch Formen an, wie du wirklich, auch wenn du also nicht aus Verhältnissen stammst, wo das finanziert werden kann, die Möglichkeit hast zu studieren und das dann später zurückzahlen kannst, also teilweise also anteilig von deinem späteren Einkommen, dann ist die Hochschule incentiviert, also sozusagen dafür zu sorgen, dass du eine erfolgreiche Karriere machst und das ist so ein bisschen wie BAföG. Also das sollte nicht das Hemmnis sein und ich glaube, die Investition lohnt sich.
Ja. Was für eine schöne Message. Wir sind ganz begeistert von dem, was du aufgebaut hast. Wir verfolgen es weiterhin von der Seitenlinie, wie es bei dir weitergeht. Wir drücken dir weiterhin viel Erfolg mit der Code University und vielen Dank, dass du so ein großes Puzzle dazu beiträgst, die neue Bildungselite aufzubauen.
Ja, vielen Dank euch. Ist auch ein super Podcast hier.
Cool. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.